Wenn wir so, wie wir es jetzt tun, durch ein Buch der Bibel hindurch predigen sozusagen, dann haben wir diejenigen, die da predigen, immer wieder neu eine Herausforderung. Denn eigentlich scheint es so, ich muss ja alles Mögliche nochmal wiederholen, damit ihr, die ihr heute da seid, auch wisst, wie das hineinpasst. Denn gerade so ein Brief wie der Römerbrief, der ist ja nicht, besteht ja nicht aus einer Sammlung von einzelnen Geschichten, sondern hier ist es so, dass tatsächlich die ersten 8 Kapitel auf jeden Fall alle gedanklich zusammenhängen, eins aufs andere aufbaut und so weiter. Ihr müsst also auf jeden Fall in einem Punkt an Kapitel 6 anknüpfen. Römer 7 ist also heute dran. Ich muss in einem Punkt an Kapitel 6 anknüpfen, nämlich der Andreas hat das letzten Sonntag deutlich gemacht. Wir als Christen sind mit in der Wiedergeburt mit Jesus Christus mitgestorben, geistlich gesehen. Jesus hat sein Leben in den Tod gegeben und ist zu einem neuen Leben auferweckt worden. Wir sind geistlich gesehen mit ihm gestorben. In der Taufe stellen wir das ja symbolisch sozusagen dar. Der Täufling geht in das Wassergrab, wird im Wasser begraben symbolisch und steht auf zu einem neuen Leben. Da braucht es ja auch der Apostel Paulus dort im Römer 6. Wir sind erlöst von der Schuld der Sünde. Und Erlösung kann man in 3 Schritte aufteilen. Wir sind erlöst von der Schuld der Sünde. Das ist erledigt. Das ist schon in Kapitel 3 deutlich gemacht worden, nämlich Jesus ist einmal für uns gestorben, hat unsere ganze Schuld auf sich geladen und genommen und hat uns die Schuld vergeben. Das ist Vergangenheit. Erlösung bedeutet zweitens, zweiter Schritt auch, Erlösung von der Macht der Sünde. Das ist genau das Thema von Kapitel 6, Kapitel 7, auch noch in Kapitel 8 hinein. Das ist nämlich auch unser Thema für unsere Gegenwart. Erlösung von der Macht der Sünde. Ja, wir sind mit Jesus Christus gestorben, der Sünde gestorben, aber die Sünde ist immer noch gegenwärtig. Wir leben in dieser sündigen Welt. Der dritte Schritt erst, der zukünftig ist, Erlösung von der Gegenwart der Sünde. Dann erst wird die Sünde erledigt sein. Wir leben in dieser Zeit, wo es um diese Frage und um dieses Thema immer wieder geht, Erlösung von der Macht der Sünde. Da hat Jesus Christus das ganz grundsätzlich getan, nämlich die Macht der Sünde gebrochen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir leben aber in einer Welt, wo die Sünde dauernd gegenwärtig ist und wo die Sünde uns immer und immer wieder in Versuchungen hineinbringt. Kapitel 7 ist jetzt die Frage nach dem Gesetz. Und ein Jude konnte wohl sagen, Herr, ich habe erkannt, ich war nicht so vollkommen wie du, wie ich eigentlich vor Gott sein müsste, deshalb habe ich Vergebung in Jesus Christus angenommen. Jetzt, wo ich diese Vergebung aber erfahren habe, jetzt lebe ich doch als einer, der das Gesetz kennt, der die Wegweisung hat, der sein Leben jetzt mit Hilfe des Gesetzes selber in die Hand nehmen kann. Und dieses, das Leben selber in die Hand nehmen, ist ja auch für uns als Christen irgendwo etwas, was, ja, als Menschen etwas, was wir selber gerne machen wollen. Wir wollen doch unser Leben im Griff haben. Wir wollen es doch ja selber leben können, selber, wie soll ich sagen, wir wollen es doch selber schaffen. Wenn wir jetzt Kapitel 7 durchgehen, ich will es kurz machen, werden wir sehen, das Gesetz, die Gebote aus dem Alten Testament geben uns nicht wirklich die Hilfe, um jetzt unser Leben selber damit, mit dieser Hilfe in die Hand nehmen zu können. Ich glaube, im Römerbrief Kapitel 7 geht es um diese Frage, wie können wir jetzt denn wirklich leben? Wie können wir als Christen tatsächlich leben? Und wenn ich es mit eigenen Worten sagen würde, dann würde ich sagen, super, Jesus, du hast mich erlöst, mir alle Schuld vergeben und ich kann auch weiterhin immer wieder zu dir kommen, Vergebung erfahren. Auf dieser Grundlage kann ich doch jetzt sagen, mit deiner Hilfe nehme ich mein Leben in die Hand und lebe es jetzt als Christ. Ich bin überzeugt, dass es genau in erst oder hier grundlegend hier darum geht, um diese Frage, wie können wir denn jetzt leben und ist das Gesetz, sind die Gebote dafür die entscheidende Hilfe? Kann ich denn mein Leben jetzt in die Hand nehmen und mit eigener Kraft jetzt leben, nachdem ich also erlöst bin, auf dieser Grundlage der Vergebung und Erlösung stehe? Schauen wir mal durch das Kapitel 7 hindurch, wie der Apostel Paulus deutlich macht, was das Gesetz sozusagen wirken kann, was es nicht wirken kann. Diese beiden Richtungen, da gibt er uns nämlich Antworten darauf. Was wirkt es, was kann es tun sozusagen und was kann es nicht tun? Ist das Gesetz der Weg, wie wir jetzt als Christen leben können? In der Frage nach dem Gesetz gibt der Apostel gleich mal zwei grundlegende Antworten. Das Gesetz gilt nur so lange, wie wir leben. Und dann bringt er das Beispiel von der verheirateten Frau. Ich lese einfach diese ersten Verse. Wir werden da so Schritt für Schritt sozusagen heute durchgehen. Da wird das, was ich hier aufgeschrieben habe, praktisch beantwortet. Nun ist euch doch klar, liebe Geschwister, ich rede ja zu Leuten, die das Gesetz kennen, also in erster Linie Judenchristen, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. So ist es zum Beispiel eine verheiratete Frau durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Stirbt ihr Mann, ist sie frei vom Gesetz, das sie an ihn band. Wenn sie sich also zur Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, gilt sie als Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es steht ihr frei, einen anderen zu heiraten. Sie wird deswegen auch nicht zur Ehebrecherin. Und dann zieht er die Schlussfolgerung. So ist es auch mit euch, liebe Geschwister. Durch den körperlichen Tod des Messias, also von Jesus Christus, seid ihr dem Gesetz gegenüber zu Tode gekommen. So dass ihr jetzt einem anderen angehören könnt, nämlich dem, der von den Toten erweckt wurde. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott Frucht bringen. Als wir noch unserem natürlichen Wesen folgten, war alles, was wir taten, von den durch das Gesetz erregten sündigen Leidenschaften bestimmt. Die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Doch jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen, wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. Jetzt stehen wir im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und werden nicht mehr von der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes her bestimmt war, geprägt. Das ist hier erstmal ganz grundlegend. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir sind nicht mehr von dem Gesetz her in unserem ganzen Leben bestimmt und geprägt. Das Gesetz kann uns immer noch eine Hilfe sein, eben die Sünde zu erkennen. Und da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn wir fragen, was zeigt uns der Apostel über das Gesetz? Was kann es wirken? Was kann es tun, Gutes tun sozusagen, aber auch, was tut es als solches, was nicht vielleicht so gut ist, beziehungsweise was sind die Ergebnisse? Also erstens, durch das Gesetz erkennen wir die Sünde. Das hat Andreas schon erwähnt, das finden wir schon im Römerbrief Kapitel 3. Da heißt es, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Römer 7, Vers 7 heißt es nun, dass das Gesetz Sünde ist, auf keinen Fall. Aber ohne Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Es muss doch etwas da sein, was mir sagt, das ist böse, das ist gut. Und das ist genau das, was Gott tut in den Geboten, im Alten Testament, in seinem Gesetz. Und das ist gut und das bleibt gut, nämlich, dass es uns hilft zu erkennen, wo ist das Böse, wo ist das Gute, wo ist deshalb der Weg, den ich mit Jesus gehen muss schon. Aber das Gesetz ist da nicht die einzige Antwort und die einzige Hilfe. Und doch gibt es mir Orientierung. Das Zweite, was wir finden, das Gesetz stachelt die Sünde in mir noch an. Vers 7b und 8. Auch die Begierde wäre nie in mir erwacht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also ohne dass wir irgendwie wüssten, was ist hier richtig und falsch, hätten wir ja gar nicht so gewusst, eben was eine falsche Begierde ist. Die Sünde nutzte die Gelegenheit und stachelte durch das Gebot jede Begierde in mir an. Ohne Gesetz ist die Sünde tot, weil wir sie gar nicht erkennen, weil sie im Grunde gar nicht gibt. Erst indem das Gott sagt, das ist das Gute, das ist das Böse, erkennen wir, was eben das Böse ist, was die Sünde ist. Und drittens, das Gesetz tötet. Das Gebot, das mir das Leben erhalten sollte, brachte mir den Tod. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit und nutzte das Gesetz, um mich zu täuschen und zu töten. Er macht dann auch da deutlich, dass eben nicht das Gesetz böse ist, weil es den Tod von uns Menschen bewirkt, sondern die Sünde bewirkt den Tod. Sie gebraucht aber praktisch das Gesetz, täuscht uns Menschen und bringt uns am Ende den Tod. Und das Vierte, was das Gesetz tut und tun kann, es zeigt die Sünde als überaus sündig. Also es macht die Sünde sichtbar, wie wir schon hatten, aber eben noch in besonderem sichtbar. Es zeigt die ganze Abscheulichkeit der Sünde, so ist es hier in meiner Übersetzung, der evangelistischen Übersetzung, formuliert. Hat nun das Gute, nämlich das Gesetz, mir den Tod gebracht? Auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Die Forderungen des Gesetzes haben nur die Abscheulichkeit der Sünde ans Licht gebracht. Also einerseits das Gesetz tötet, denn Gott hat gesagt, wenn du das Gesetz übertrittst, wirst du sterben. Ansonsten hilft uns das Gesetz, Sünde klarer, deutlicher, in ihrer Tiefe mehr zu erkennen. Was aber bewirkt das Gesetz nicht? Und hier geht es genau um diese Frage, kann denn das Gesetz jetzt wirklich die Grundlage dafür sein, dass ich mein Leben als Christ jetzt lebe, dass es mir da die entscheidende Hilfe ist? Und dann sagt der Apostel Paulus, nein. Erstens, das Gesetz kann mich nämlich nicht verändern. Römer 7, 14, 15, lesen also weiter. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin vom Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Das Gesetz ist gut, da ist Gottes Geist drinnen, aber ich stehe auf einem anderen Fundament und kann das Gesetz mir da helfen? Nein, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse oder das, was ich nicht will. Und das Gesetz kann mir hier nicht helfen, es kann mich nicht verändern, es kann mich nicht geistlich erneuern. Das Gesetz zweitens kann mich nicht fähig machen, das Gute zu tun. Ich kann es auch selbst nicht, oder wie es vorher auch geheißen habe, ich von Herzen her kann mich nicht verändern, vom Grundsätzlichen her. Genauso eben kann mich das Gesetz nicht befähigen, das Gute zu tun. Römer 7, 18, ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht an Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Und das Gesetz ist mir da auch keine Hilfe. Und drittens, letztens, das Gesetz kann uns nicht freisetzen, uns nicht wirklich befreien. Wir können es uns auch selber natürlich nicht befreien. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich mit dem Gesetz Gottes freudig überein. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren in Streit liegt und mich zu einem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde nämlich. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich von dieser tödlichen Verstrickung befreit? Also der Apostel Paulus führt uns hier vor Augen, wie dieser Versuch sozusagen, jetzt für einen Judenchristen zu sagen, ich bin jetzt meine Schuld der Vergangenheit ist vergeben, ich bin jetzt auf einem neuen Fundament und auf diesem Fundament lebe ich mit dem Gesetz und das ist der gute Weg. Wie das nicht zum Ziel führt, wie es in die Verzweiflung letztendlich hineinführt zu diesem Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreien? Hier endet letztlich der Versuch sozusagen im Christenleben, es irgendwie auf eigene Faust zu schaffen. Egal ob jetzt auf dieser Grundlage des Gesetzes oder wenn wir sagen, ja, ich habe die Gebote, ich lese die Bibel, ich werde es dann schon schaffen. Wir können das Christenleben nicht auf eigener Faust leben, nicht in eigener Kraft. Das gilt für Juden mit dem Gesetz, das gilt für uns auch ohne Gesetz. Der Apostel Paulus hat das schon in anderen Stellen sehr deutlich gemacht, zum Beispiel im Galaterbrief. Da sagt er in Kapitel 3, ich lese mal von Anfang, O ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert? Euch wurde doch Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Nur das eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt habt oder weil die Botschaft vom Glauben zu euch gekommen ist, ihr die gehört habt und ihr darauf ja, eingegangen seid. Begreift ihr das nicht? Wollt ihr denn in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Wollt ihr in eigener Kraft zu Ende bringen, was eben ihr im Geist begonnen habt, was ihr in dieser Hinwendung zu Jesus an Vergebung empfangen habt, wo nur der Heilige Geist das wirken konnte und er hat es gewirkt und das ist der Anfang. Wollt ihr jetzt aber auf eigener Kraft weitermachen, aus eigener Kraft sozusagen euer Christenleben bis ans Ziel bringen? Und die Antwort ist natürlich nein, so geht das nicht. Im Kolosserbrief noch so eine Stelle, wo der Apostel Paulus es auch deutlich macht, dass es nur das Christenleben nur ein Leben im Glauben sein kann. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Und wir alle, wenn wir zurückschauen, wie haben wir denn Jesus erlebt, wie haben wir ihn denn angenommen, wie sind wir denn in Verbindung gekommen? Im Gebet und dann durch das Wirken des Geistes in uns. Und dadurch, dass wir Jesus im Glauben angenommen haben, im Gebet dann im Glauben gebeten haben, Herr, komm in mein Leben, vergib mir, reinige mich, erneuere mein Leben und sei du Herr meines Lebens. Seid in ihm verwurzelt und gegründet euch auf ihn, also dieses enge Verbundensein. Steht fest im Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Das ist der einzige Weg, wie das Christenleben gelebt werden kann. Wie wir nicht in Verzweiflung irgendwo landen oder aufgeben oder, und das ist noch, glaube ich, eine Versuchung, in einer Oberflächlichkeit uns irgendwie zufrieden geben und unser Inneres praktisch in uns, für uns selber verbergen. In eigener Kraft können wir das Christenleben nicht zu Ende bringen. Paulus sagt uns klar, nicht in eigener Kraft können wir unser Christenleben leben, sondern es geht nur eben in dieser ganzen Hinwendung zu Jesus Christus. Ich möchte zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben, aus meiner Vergangenheit euch erzählen, wo ich, glaube ich, gerade mit diesem Thema Erfahrungen gemacht habe. Das erste geht ziemlich weit zurück. Nach dem Abschluss des theologischen Studiums in Basel kam ich zu einem Gemeindepraktikum nach Traunreuth, also hier nach Bayern. Eigentlich für mich, es war nicht das erste Mal, ich hatte schon meinen Zivildienst vorher hier in Bayern gemacht, aber ansonsten, es war kein bezahltes Praktikum, ich brauchte also eine Arbeit und habe eine Arbeit gefunden mit geistig behinderten Kindern. Das ist nicht korrekt, glaube ich, heutzutage mehr, gehandicapt oder ich weiß nicht genau, was man sagt. Aber ich habe damals gedacht, passt, Ich bin eher ein ruhiger Typ, ich bin ein geduldiger Typ. Das wird schon, da werde ich schon klarkommen, das wird schon gehen. Dann gab es aber bald Situationen, wo ich mich aufregen wollte über manches, was die Kinder gemacht haben, oder aber auch über manches an Sturheit und so weiter. Ich war mit meiner Geduld bald am Ende, wo ich gedacht habe und wo ich immer überzeugt war, das ist ein Gebiet meiner Stärke. Da habe ich merken müssen, die Erfahrung machen müssen, auch in einem Gebiet meiner Stärke komme ich sehr bald an meine Grenzen. Es war, glaube ich, für mich hat das dieses ganze Thema damals, ist es mal praktisch geworden. Für mich war es sehr hilfreich, diese Erfahrung zu machen, zu sehen eben, in einem Gebiet, wo ich Stärke habe, komme ich trotzdem sehr bald an mein Ende und muss vor Gott stehen und zugeben und sagen, Herr, hilf mir, meine Arbeit da zu tun, wirklich irgendwo eine Hilfe zu sein für diese Kinder und nicht mich irgendwo aufzuregen und dann irgendwo zu sagen müssen, gut, ich muss mal gerade ins Nebenzimmer gehen, um innerlich sozusagen wieder zur Ruhe zu kommen. Es war für mich eine heilsame Erfahrung, weil es, glaube ich, eine Erfahrung ist, die wir alle machen müssen im Christenleben, dass wir merken, ich kann es nicht aus meiner Kraft. Ich brauche den Herrn und ich kann nur weitermachen, wenn ich zum Herrn gehe und sage, Herr, hier bin ich. Hier mit meiner Leere, mit meinem Mangel, mit dem, dass ich selber zugeben muss, ich schaffe es nicht selber. Jahre später war ich dann Pastor in einer Gemeinde in Österreich, in Steyr, und dann kam auch dann bald mal die Frage nach der Liebe für mich in den Vordergrund. Ich soll ja diese Leute da in der Gemeinde lieben, irgendwie auch alle und irgendwie alle gleich in gewisser Weise. Bei einigen fällt das nicht schwer, die sind sympathisch, mit denen komme ich leicht klar, arbeiten in der Gemeinde mit, wir stimmen in wesentlichen Punkten überein und so weiter. Aber dann gab es auch andere, die waren eben mir nicht sympathisch. Da war es auch nicht so leicht, mit denen klarzukommen. Und doch waren es Brüder und Schwestern im Glauben, Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, dass wir das sehen. Wir suchen uns Brüder und Schwestern nicht aus. Wir suchen uns Freunde aus. Aber Brüder und Schwestern in der Gemeinde stellt Gott dort hinein. Und er sagt uns, ihr gehört zusammen, ihr lebt jetzt miteinander und lernt miteinander zurechtzukommen. Das steht schon im Alten Testament, dass wir, indem wie wir einander auch abschleifen, einander eine Hilfe sind. Das ist, wie Gott es geplant hat. Gott will, dass wir auch nicht immer mit allen Leuten super leicht zusammenzukommen. Er will uns nämlich verändern, indem dass wir dann sagen, Herr, hier tue ich mich schwer, verändere mich. Denn ich kann ja nicht erwarten, dass der andere sich ändert und dass Gott gleich mal den anderen ändert. Die Sache mit der Liebe wird ja auch schon im Römerbrief geklärt, Kapitel 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen, heißt es da. Für mich damals aber war irgendwo klar, die Liebe war irgendwo nicht da in meinem Herzen. Und ich glaube, in dieser Situation war es für mich damals und ist es für uns immer, wenn wir in so eine Situation kommen und sagen, der Herr sagt mir hier, so ist der richtige Weg, aber ich stelle fest, das kann ich jetzt nicht, dann ist es wichtig, ehrlich zu sein, mit mir selber und mit dem Herrn und zu sagen, Herr, so schaut's aus, bei mir ist Leere da, ich kann es jetzt nicht, aber du sagst, dass es ist, also wirst du es auch tun können. Es ist die Alternative, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, oberflächlich sozusagen drüber schmieren, die ist die Gefahr, die ist die falsche Alternative, das ist der falsche Weg. Sondern ehrlich zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, in mir ist Leere und nicht Liebe, aber du liebst diese Person und ich werde auch jetzt nicht auf die Gefühle warten, weil darum geht es nicht. Ich werde aber auf diese Leute, mit denen ich mich schwer tun, freundlich zugehen, werde Interesse an sie nehmen, werde Wertschätzung äußern, wenn ich etwas Positives höre und merke, werde mir für die nächste Begegnung auch merken, was ich da höre, um dann anknüpfen zu können und so weiter. Und ansonsten muss ich auf dich vertrauen, dass du mit deiner Liebe in die Situation hineinkommst, dass du hier diese Situation erfüllen kannst. Es geht nicht um Gefühle, es geht darum, aber das Richtige zu tun und mit dem Herrn zu rechnen. Er kann unseren Mangel aushelfen. Später habe ich über Liebe noch manches Wichtige gelernt, das kann ich schon sagen, denn grundsätzlich gilt, Liebe entzündet sich an Liebe, also Liebe wird an Liebe entflammt. Das heißt, wenn ich mein Herz so leer und so kalt empfinde, dann muss ich zu Gott gehen und seine Liebe betrachten, mich in seine Liebe vertiefen, weil Gottes Liebe ist groß. Und an Gottes Liebe kann mein Herz entzündet, entflammt werden. Praktisch, ich habe das damals ganz bewusst mal praktisch durchexerziert sozusagen, jeden Tag mindestens einen Vers über Gottes Liebe zu mir zu lesen und den irgendwie mitzunehmen, mir zu merken, auf Papier mitzunehmen in den Tag hinein. Heute würde ich sagen, ja, heft ihn an dein Handy oder heft ihn an den Spiegel, da wo du dir die Zähne putzt, dass du diesen Vers ja für dich wiederholst, dass er wirklich mit dir gehen kann und du mit dieser Überzeugung in den Tag gehst, Gott liebt mich, seine Liebe ist da für mich und sie ist groß genug für mich. Diesen Vers, welcher es immer dann auch ist, im Gebet vor dem Herrn bewegen. Das ist der Weg, hier ja, voranzukommen, wachsen zu können, aber die Gefahr eben zu sagen, ja, halten wir das mal so ein bisschen unter die Oberfläche, es muss nicht, ja, ich muss ja keine große Sache draus machen, die Versuchung ist, in einer Oberflächlichkeit praktisch zu übergehen und nicht ehrlich anzugehen und nicht ehrlich vor Gott zu treten mit meinem Mangel, den ich feststelle, da liegt die Gefahr und die Gefahren immer wieder neu für uns Christen. Wenn wir nicht ehrlich umgehen, wenn wir auf der Oberfläche bleiben und so tun, als ob, dann passiert was in meinem Leben. Es passiert nämlich eine Verhärtung, eine Verflachung, ein weiteres Hineingehen in dieses flache Christentum. Mein Versagen, meine Sünde, einfach mein Mangel im Verborgenen zu halten, ist keine Lösung. Eine schnelle Bitte um Vergebung und dann gehe ich schon weiter und bleibe in der Oberflächlichkeit, nein. Es gibt jemand, der darüber geschrieben hat, Dietrich Bonhoeffer, der führt uns die Folgen so eines Verhaltens für Einzelne und aber auch für ganze Gruppen vor Augen. Ich habe das hier aufgeschrieben irgendwo. Da ist der Dietrich Bonhoeffer. Wer mit seinem Bösen allein bleibt, also wer es versucht zu verbergen, sein Mangel, seine Übertretungen, er fasst es einfach zusammen mit dem Begriff Bösen, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben. Der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft, dass der nicht erfolgt, weil sie zwar als Fromme, als Gläubige Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde für sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir in unserer Sünde allein, in der Lüge, in der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Das ist ein sehr ernstes, aber auch ein sehr trauriges Bild, das er hier zeichnet. Aber es ist eine wirkliche Gefahr. Es ist eine reale Gefahr für jeden Einzelnen von uns. Immer dann, wenn wir statt uns zu entscheiden, Herr, ich trete ehrlich vor dich und ich werfe mich vor dir hin mit meinem Mangel und mit meiner Leere und mit meinen Übertretungen. wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, sondern eben oberflächlich drüber weggehen oder unter den Teppich kehren oder wie auch immer die Bilder sind, die wir da und die Ausdrücke, die wir verwenden, dann sind wir in der Gefahr, in so ein Bild, in so eine, ja, zu so einer Gruppe zu werden. Es kann eine ganze Gemeinde sein, die sich dahingehend entwickelt. Aber es geht um jeden Einzelnen, der hier sein Christenleben in Ehrlichkeit vor Gott lebt. Wir sind nun einmal Sünder. Ja, wir sind Erlöste. Unsere Schuld ist vergeben. Wir sind auch keine Sklaven der Sünde mehr. Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Wir sind Befreite in Jesus Christus, aber wir sind immer noch Teil dieser gefallenen Welt, gehören noch zu dieser gefallenen Menschheit und wir sind von innen geistlich erneuert, aber nicht, wir warten, wie es dann auch im Römer 8 heißen wird, auf die Erlösung unseres Leibes. Diese Erlösung ist nicht vollständig. Wir warten weiter drauf, so sagt Martin Luther. Dann zum Beispiel, er spricht von einem sowohl als auch, das war der Rest hier von Bonhoeffer. Er betont das sowohl als auch, sowohl gerecht als auch Sünder, sagt er. Durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz sind wir gerecht gesprochen vor Gott. Die Sünde ist vergeben. Aber im Leben fallen wir immer wieder doch noch in Sünde und Verfehlungen hinein. Es gilt beides. Wir sind sowohl gerecht durch Jesus Christus und doch sind wir auch noch Sünder. Und dieses Beide müssen wir stehen lassen. Beides gilt in diesem Leben. Und da, wo wir eines sozusagen verneinen wollen oder ausschalten wollen, meinen, wir können ganz in dieser Gerechtigkeit und dieser Heiligkeit leben, zum Beispiel, dann ergeben sich Diktaturen der Selbstgerechtigkeit, so möchte ich es mal nennen, wo dann Einzelne meinen, ich bin ja schon ganz heilig, ich bin ja schon sozusagen von dieser Erde fast abgerückt, ohne jede Sünde. Und dann herrscht eine Härte gegen jeden, der irgendwo Sünder ist und Sünde sich, wo Sünde sichtbar wird. Menschen werden ausgeschlossen, weil sie eben erkennen, weil er sichtbar wird, da ist noch Sünde da. Sie genügen dann nicht dem Standard der Selbstgerechtigkeit. Es ist vielleicht auch eine andere, auf der anderen Seite, wenn man sich darüber stolz ist, dass wir ja noch Sünder sind und dass wir auch sein dürfen, dass wir Erlöste sind, aber immer noch in der Sünde leben, eine Art Stolz dafür entwickeln, dann geht es natürlich genauso verkehrt. Es gilt beides, wir müssen beides auch bereit sein, zuzugeben voreinander. Ich bin erlöst, ich bin in Jesus Christus gerecht gesprochen, meine Sünde ist vergeben, aber ich bin noch nicht in dieser Vollkommenheit angekommen. Ich lebe noch in dieser gefallenen Welt und so wie Jesus es bei seinen Jüngern gemacht hat, er hat ihnen die Füße gewaschen, ich brauche geistlich gesehen auch immer wieder die Fußwaschung, indem dass ich zu Jesus kommen kann und sagen kann, Herr, hier bin ich wieder gestolpert, hier bin ich wieder gefallen und da ist wieder Mangel in mir sichtbar. Herr, ich kann damit nur zu dir kommen. Wohin sollte ich sonst gehen? Ich komme einfach zu dir damit und werfe mich vor dir hin. Diese Kapitulation vor dem Herrn brauchen wir immer wieder mal. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns in diese Welt hineingestellt, die kein einfacher Ort ist, wo wir drin leben können. Denn wir gehören ja eigentlich schon zu dir. Und doch sind wir noch hier, noch in dieser gefallenen Welt, noch in der Gegenwart der Sünde, noch in der Versuchung durch die Sünde, immer und immer wieder neu. Aber danke, Herr, du bist letztlich der Sieger. Du bist derjenige, der uns immer wieder neu eben auch mit offenen Armen, mit einem offenen Herzen empfängt, wenn wir gefallen sind, wenn wir unseren Mangel erlebt haben und festgestellt haben, wenn wir wiederum neu die Sünde erlebt haben, getan haben, gefallen sind in Sünde hinein. Herr Jesus, du hast wirklich Geduld, du bist wirklich treu denn du wendest dich nicht ab, sondern nimmst uns wieder neu mit offenen Armen, mit einem offenen Herzen an. Danke, Herr Jesus.